HR Info. Job.
Mit Lars Hofmann. Seit Jahren werden immer weniger Unternehmen neu gegründet. Dabei sind sie wichtig, um neue Ideen umzusetzen, um auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. In dieser Woche wurde zum 15. Mal der Hessische Gründerpreis vergeben. Fast 100 Gründer haben sich beworben. 9 haben es bis ins Finale geschafft. Was macht diese Unternehmen aus? Wie gehen sie mit den Schwierigkeiten und den Hürden beim Gründen um? Heute Thema in der Sendung HR Info Job. Sabine Eller war beim Hessischen Gründerpreis in der Kategorie Mutige Gründungen eine von 3 Finalistinnen. Ursprünglich hat sie Altenpflegerin gelernt und auch in diesem Beruf gearbeitet. Jetzt hat sie ein Bestattungsunternehmen gegründet.
Ich verbinde die Sterbezeit mit der Bestattung und der Zeit danach. Das ist das Besondere und das andere. Das ist einmalig in Darmstadt, meiner Kenntnis nach auch einmalig in Hessen, und bundesweit gibt es einige, die das so tun.
Bei der Verleihung des Hessischen Gründerpreises präsentiert Sabine Eller ihre neu gegründete Firma, das Bestattungsunternehmen Sterbenleben. Im Hintergrund läuft leise Musik.
Zum einen ist ein Sarg zu sehen, der noch mal ganz anders aussieht, als man üblicherweise kennt. In einem ganz schönen Kieferdesign. Oben drauf sind ganz, ganz viele Rosen. Und zwar war das mal eine Sargdekoration für eine Frau, die auf der Bühne stand und von Hildegard Knef das Lied gesungen hat: Für dich soll's rote Rosen regnen.
Salzrote Rosen. Ganz neue Wunder begegnen mich fern vom alten neu entfalten.
Mich fern vom alten neu entfalten. Das könnte für alle Gründer hier und nicht nur für Sabine Eller das Motto sein. Nach der Altenpflege hat sie studiert und 15 Jahre lang in öffentlichen Verwaltungen gearbeitet. Auch in Führungspositionen. Diese Sicherheit hat Sabine Eller für ihre Unternehmensidee aufgegeben.
Ja, dafür brauchte ich Mut, aus mehreren Gründen. Zum einen hatte ich eine gesicherte Führungsposition in der Verwaltung, habe meinen Beruf gerne ausgeübt und das hat mich sehr zu dem Thema hingezogen. Und ich bin hier in Darmstadt an einen relativ gesättigten Bestattermarkt gegangen. Aber mit der neuen Geschäftsidee habe ich mittlerweile ein klares Standing und bin anerkannt und auch erfolgreich mit dem, was ich tue. Mutig war aber auch, gar nicht zu wissen, wie ist es denn 365 Tage im Jahr mit dem Thema Tod zu arbeiten. Und für mich kann ich klar sagen, ich habe meine Berufung gefunden.
Haben Sie sich für die Gründung Hilfe geholt? Haben Sie finanzielle Unterstützung gebraucht? Haben Sie Beratung gebraucht?
Ja, ich habe mir für die Gründung Unterstützung geholt und das ist Teil meiner Haltung, zu gucken, wie gehe ich auch den Weg professionell. Ich war hier bei der IHK zur Beratung, hatte also Existenzgründungsberatung, auch einen kleinen Existenzgründungskredit und bin in Netzwerke gegangen, bundesweite Bestatterinnen-Bestatter-Netzwerke oder auch regionale, die fachtypisch mich gestützt haben bei der Gründung. Ja. Aber dieses in die Verantwortung zu gehen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit im Boot zu haben oder auch Mietkosten, also einfach Fixkosten zu haben, ist was, das gehört ganz selbstverständlich mit dazu. Also es ist nichts, was mich jetzt irgendwie beunruhigt, gar nicht.
Belohnt wurde Sabine Eller in dieser Woche mit dem Hessischen Gründerpreis für mutige Gründungen.
HR Info. Job.
Tom Plümmer hat zusammen mit Jonathan Hasselbart und Ansgar Kadura den Gründerpreis für besonders innovative Unternehmen gewonnen. Sie haben in Darmstadt eine Drohne entwickelt, sagt Tom Plümmer.
Und zwar im Bereich also unbemannte Luftfahrzeuge. Drohnen gibt es ja viele, auch die fahren. Wir machen die fliegen. Und ganz speziell welche mit einem sogenannten Schwenkrotormechanismus.
Was ist das denn, Schwenkrotormechanismus?
Die Drohne kann vertikal starten mit den Rotoren nach oben, wie man so eine Drohne eben kennt. Und dann schwenkt sie die Rotoren, alle 4 Rotoren, die sie hat, um 90 Grad. Das ist dieser Schwenkrotor. Wir haben auch noch Flügel dran gebaut und dadurch generiert das viel mehr Effizienz. Man hat halt einfach die 10-fache Reichweite allein schon, die man machen kann, weil die Energie, wenn der Rotor nach vorne geschwenkt ist, wie bei einem Flugzeug kann man sich das vorstellen, und dann noch eine Flügelfläche, die Auftrieb generiert, die Kombination macht wesentlich mehr Flugzeit. Also wir können wirklich 100 Kilometer weit fliegen mit einer Akkuladung. Wir können ja bis zu 5 Kilometer hochfliegen und das auch steil hoch. Also Drohnen müssen ja immer so hoch schweben, das dauert relativ lang. Wir fliegen mit der Nase nach oben, also zack, und dann ist man da irgendwie auf mehreren Kilometern Höhe und vor allem eben 2 Stunden Flugzeit mit bis zu 6 Kilo Zuladung. Also wir können wirklich auch diese Lieferdrohne, die sich manche Firmen wünschen, könnten wir eigentlich ab morgen bereitstellen.
Tatsächlich sind die Drohnen schon unterwegs. In Dubai ist die zuständige Behörde für Pipelines und Stromleitungen auf die Darmstädter aufmerksam geworden.
Die monitoren, also inspizieren jetzt ihre Stromtrassen. Der nächste Schritt ist ein bisschen weg von diesem Inspektion- und Vermessungsbereich, in dem wir gerade unser Geld verdienen und unsere ersten Drohnen verkaufen. Also wirklich für Vermesser, die wirklich Berge, Wälder, Flächen einscannen wollen oder Landwirte, die sagen, wie ist denn mein Pflanzenzustand? Aber ein Thema, was wir jetzt ab nächsten Monat beginnen, sind Lieferungen von Medikamenten, also Eiltransporte von wichtigen Gütern. Bedeutet Blutkonserven, Impfstoffe, Medikamente. Die liefern wir im nächsten Monat. Beginnen wir eben von Land auf Inseln zu liefern. Also wirklich dieses Problem der Überbrückung. Also mit dem Auto bräuchte man 4,5 Stunden auf die Insel. Mit dem Boot fast genauso lang, weil das fährt immer nur dann, wenn es halt mal fährt. Und mit der Drohne könnte man konstant den ganzen Tag, ist ja ein kleiner Roboter, ja, der kann die ganze Zeit arbeiten. Und das ist wirklich spannend. Da fliegen wir und das Ganze wollen wir dann ausweiten auf mehrere Länder mit mehreren Partnern. Aktuell fördert uns dabei zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, die ja so für so Entwicklungsprojekte bekannt ist. Die hilft da zusammen mit dem Ministerium für Gesundheit in Tansania.
Tom Plümmer ist nicht der Typ, der sich von Schwierigkeiten oder Hindernissen aufhalten lässt. Die Entwicklung des Wingcopters und die Gründung des Unternehmens sei durchaus teuer gewesen.
Auch irgendwie die ganzen Computer, die da dranhängen, weil es fliegt vor allem auch vollautonom. Also es ist auch so programmiert worden von uns, dass es alleine startet, alleine diese Transition der Rotoren macht, alleine die Strecke abfliegt, die Mission erfüllt, zurückkommt und wieder landet. Das geht alles per Tablet. Nur mit Knopfdruck in der App und das Ganze fliegt nach GPS-Wegpunkten. Also es ist ein sehr komplexes System, auch von der Programmierung her. Es hat viele Jahre gedauert und es hat super viel Geld gekostet. Wir haben das gestemmt, indem wir die Familie angebettelt haben. Also unsere größten Investoren sind unsere eigenen Eltern, würde ich mal sagen. A, weil sie an uns geglaubt haben und uns unterstützt haben und B, weil sie auch das Geld dazu teilweise gegeben haben. Und das war eine schwierige Zeit, weil man natürlich immer managen muss. Jeder Euro muss dreimal umgedreht werden. Jetzt langsam sind wir an einem Punkt, wo wir von großen Firmen ernst genommen werden. Wir haben interessante Gespräche mit richtig großen Weltkonzernen, gucken da uns jetzt gerade die richtigen Partner aus, mit wem man dann mal wirklich Riesenschritte macht und sagt, okay, jetzt nimmt man mal ein Investment auf. Bisher haben wir es selber gestemmt und ja, war nicht einfach, aber es hat sich auch gelohnt, denke ich, weil wir halten noch 100% an den Anteilen der Firma.
Dabei ist es nicht immer leicht gewesen, das Unternehmen zu gründen, gibt Tom Plümmer zu.
Wir sind oft auf die Nase gefallen auf dem Weg. Es gibt ganz viele Leute, die versuchen, an einem zu bereichern. Gerade Berater sind so unser großes Manko, was wir gemerkt haben. Wir haben einige Berater ausprobiert, sind bisher immer auf die Schnauze gefallen, haben extrem viel Geld verloren, hätten es eigentlich, wenn ich es rückwirkend betrachte, auch oft genug selber machen können. Also so das Beraterthema ist bei uns so ein verfluchtes Ding, weil wir echt wirklich an der Nase herumgezogen wurden. Solange du es nicht weißt und ein Grünschnabel bist, wirst du halt verarscht. Entschuldigung fürs Wort, aber das ist traurig, aber wahr. Und das ist, glaube ich, das größte Hindernis gewesen, zu erkennen, dass wir es eigentlich auch selber können. Und das braucht es auch gar nicht für ein Startup. Es braucht die Motivation und irgendwie, ja klar, man geht manchmal vielleicht auch nicht den richtigen Weg, aber da lernt man draus und muss einfach wieder aufstehen. Ich denke, ja, also ich habe Lust auf dieses Risiko und irgendwie diese Verantwortung zu übernehmen. Und mit den Learnings, die wir jetzt schon so haben, glaube ich, kommen wir ganz gut durch die nächsten Jahre.
HR Info. Job.
Allerdings darf der Hessische Gründerpreis über eines nicht hinwegtäuschen. Die bundesweiten Zahlen bei den Gründungen sind eher erschreckend. Georg Metzger von der KfW Bankengruppe hat am aktuellen Gründermonitor mitgearbeitet. 2002 habe es bundesweit noch 1,5 Millionen neu gegründete Unternehmen pro Jahr gegeben, sagt er.
Die Gründungstätigkeit in Deutschland befindet sich im Sinkflug, schon seit einigen Jahren. Und das ist leider im Jahr 2016 auf einem Tiefpunkt dann angelangt. Mit 672.000 Existenzgründungen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, wenn Sie sagen, dass das seit Jahren geht? Ich glaube, mindestens ein Jahrzehnt geht das ja schon so.
Grund dafür ist maßgeblich der Boom auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben seit dem Jahr 2005 rückläufige Arbeitslosenzahlen. Und einen so lang anhaltenden Arbeitsmarktboom ist beispiellos. Und der schlägt sich natürlich auf die Gründungstätigkeit durch. Das heißt, die Arbeitsmarktbedingungen sind so attraktiv, dass das auch auf potenzielle Gründer attraktiv wirkt und diese dann die Jobchancen, die sich ihnen bieten, wahrnehmen und dadurch die Gründungstätigkeit dann abnimmt.
Ist das wirtschaftlich oder auch mit Blick auf Arbeitsplätze ein Problem, dass so wenig gegründet wird?
Auf die Arbeitsplätze bezogen ist es ein Problem, denn je mehr Gründer es gibt, desto mehr Arbeitsplätze werden geschaffen. Im vergangenen Jahr wurden durch das Gründungsgeschehen in Deutschland über 500.000 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze geschaffen.
Klingt eigentlich nicht schlecht. Allerdings waren es 2014 und 2015 noch deutlich mehr. Weit über 700.000 bzw. weit über 600.000 neue Jobs. Positiv sei, es gebe deutlich weniger Notgründungen, also Gründungen, weil die Gründer keine andere Chance sehen. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass die neu gegründeten Unternehmen eher bestehen bleiben. Statistisch scheitern 30% der neu gegründeten Firmen in den ersten 3 Jahren. Und viele Menschen trauen sich erst gar nicht, eine Idee umzusetzen, aus Angst vor dem finanziellen Risiko. Markus Weidner ist Geschäftsführer des Unternehmens KITZ. Er hat vor 15 Jahren die Hessischen Gründertage und den Hessischen Gründerpreis mitentwickelt. Er sagt, es habe sich seitdem eigentlich vieles verbessert für Gründer.
Vor 15 Jahren war gerade die Dotcom-Blase krachend geplatzt und der ganze Gründungsmarkt lag ziemlich am Boden. Man hat sich ein bisschen wie ein begossener Pudel umgeschaut. Die Sparkassen, Banken hatten sich weitestgehend aus der Finanzierung zurückgezogen. Keiner wusste so richtig, wie das Ganze weitergehen sollte. Wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, wir hatten sehr viele Gründungen aus der Arbeitslosigkeit, die dann in 2003, 2004 dann sehen Höhepunkte in den Ich-AGen hatten. Heute ist die Gründerszene komplett anders. Heute gibt es sehr, sehr viele Chancengründer, die nicht als Alternative zur Arbeitslosigkeit den Weg gehen, sondern die wirklich sagen, ich habe eine tolle Idee, das treibt mich, das will ich unbedingt umsetzen. Und die ganzen Rahmenbedingungen sind auch entsprechend besser. Also heute gehen Banken wieder stärker in Finanzierungen rein. Die ganzen Gründerkredite, die Kreditprogramme, die Beteiligungsprogramme von der öffentlichen Hand auch, das ist alles ganz, ganz, ganz erheblich verbessert im Vergleich zu dem, was vor 15 Jahren war.
HR Info. Job.
Getraut hat sich auch Simon Schmidt. Er hat seinen Job bei der Bahn aufgegeben und gemeinsam mit seinem Vater ein Unternehmen gegründet, dass er eher unkonventionell bei der Verleihung der Gründerpreise vertritt.
Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Simon Schmidt. Optocom ist Schienendoktor, Nacorit ist unser Hit. Unsere Plombe für die Schiene, ein Nano-Hightech-Material. Repariert kaputte Gleise, spart Steuern, das ist genial. Verspätete Bahnfahrer, Wartezeit ist nun vorbei, Nacorit.
Nacorit, ein besonders widerstandsfähiges, neu entwickeltes Material, das bei der Reparatur bestimmter Verschleißteile an Schienen eingesetzt werden kann. Teile, mit denen überprüft wird, ob auf einzelnen Streckenabschnitten Züge sind. Die Kosten für die Bahn ließen sich damit von 8.000 bis 10.000 Euro auf rund 1.000 Euro pro Reparatur reduzieren, sagt Simon Schmidt.
Wir haben das zusammen mit einem Nanoforschungsinstitut hier aus Darmstadt und der TU Darmstadt zusammen entwickelt. Und ja, das war auch eine besondere Herausforderung. Ja, wir alle dann im Labor und Kittel und haben dann, das ist ja Nano-Hightech, made in Germany, made hier in Hessen, ja, kann man quasi sagen. Da haben wir ein Patent drauf. Das ist natürlich die Kernkompetenz, diese Plombe, sage ich mal, die wir da entwickelt haben.
Die neu entwickelten Nacorit-Plomben sind in einem großen gelben Koffer, zusammen mit Werkzeug und Lampen. Diesen Koffer können Bahnmitarbeiter dann mitnehmen, wenn sie Strecken kontrollieren. Und sie können schadhafte Stellen sofort ausbessern, bevor der Bahnverkehr durch völlig verschlissene Teile erst einmal lahmgelegt wird. Simon Schmidt und sein Vater sind das Risiko, ein Unternehmen zu gründen, bewusst eingegangen.
Ja, also die Selbstständigkeit ist immer ein Risiko und gerade bei Forschung und Entwicklung war es schon ein Risiko. Es hat auch ein bisschen was gekostet, auf jeden Fall. Aber hauptsächlich hat es Nerven gekostet und ich bin auch schon mal auf die Nase gefallen mit einer anderen Idee, aber wir wollen also da jetzt ein Familienunternehmen draus machen. Ich habe noch 2 Schwestern, die jetzt sukzessive auch dann mit ja, unterstützen werden, auch werden müssen. Die kanadische Staatsbahn hat Interesse bekundet, Schweiz. Also es wird jetzt langsam mehr und man merkt, man schafft es nicht mehr ganz alleine.
Das heißt, die Schweiz, in Kanada gibt es Interesse, die Bahn hat schon Interesse daran. Haben Sie Mitarbeiter?
Also aktuell, mein Vater und ich sind die Geschäftsführer. Dann habe ich noch 2, 3 freie Mitarbeiter, die ich sukzessive einsetze. Wir werden im nächsten Jahr dann mindestens 2 weitere Mitarbeiter einstellen. Vielleicht aber auch noch wegen Produktionsthemen dann noch vielleicht ein paar 400-Euro-Jobs. Je nachdem, wie viele Anfragen und wie viele Reparaturkits wir produzieren müssen und auch Werkzeugkoffer, müssen wir dann natürlich das Personal aufstocken.
Wo wird das denn produziert? Machen Sie das zu Hause in der Garage oder vergeben Sie solche Aufträge?
Ja, also am Anfang war wirklich die Kellerbar von meinen Eltern so umfunktioniert zu einem kleinen Labor. Haben dann dort erstmal einen kleinen Chargen das Ganze produziert, haben aber jetzt aktuell Lohnfertiger, professionelle Lohnfertiger, die also auch alle ISO-Zertifizierungen erfüllen. Also Sie müssen sich vorstellen, so ein Kunde, die Deutsche Bahn, hat sehr klare Anforderungen, auch an ein kleines Unternehmen. Und um die zu erfüllen, geht es gar nicht ohne externe Hilfe.
Simon Schmidt hat zunächst mit einem Labor zusammengearbeitet, um ein besonders widerstandsfähiges Material zu entwickeln. Damit konnte er dann das Unternehmen gründen. Ein Problem, das viele Gründer haben: ihre Ideen existieren anfangs nur auf dem Papier. Barbara Eichelmann-Klebel hat selbst vor rund 15 Jahren eine Beratungsfirma gegründet. Und sie kümmert sich für die IHK Darmstadt um Existenzgründer. Sie sagt, noch in diesem Jahr soll in Darmstadt ein neues Gründerzentrum eröffnet werden, um genau dieses Problem zu beheben.
Das Tolle daran ist, dass man wirklich Werkstätten hat, um was auszuprobieren. Also man kann quasi Prototypen fertigen, man kann auch sogar in Kleinserien gehen, um einfach mal was auszuprobieren, ohne dass man sich erst die ganzen Maschinen anschaffen muss.
Hilft das vielleicht auch, weil man dann seine Produkte oder die Prototypen wenigstens mal vorzeigen kann, wenn man zum Beispiel einen Kredit braucht von einer Bank?
Also immer, wenn Sie jemanden überzeugen wollen, ist es schön, wenn Sie nicht nur Papier haben, auf dem was steht, sondern wenn Sie was haben zum Zeigen. Wir sind ja Menschen. Also noch entscheiden über Kreditvergaben nicht nur Computer, sondern Menschen. Und die finden es toll, wenn die was zum Anfassen haben. Wir haben vorhin den Kopter hier gesehen. Wenn man sieht, aha, der kann nicht nur hoch, der kann auch noch geklappt werden und kann dann wie ein Flugzeug fliegen. Das sieht man einmal und versteht. Dafür brauche ich sonst, wenn ich jetzt auf Papier zeigen will, 30 Seiten und die liest dann keiner mehr.
Barbara Eichelmann-Klebel kann nur jedem raten, sich zu trauen. Immerhin hat sie selbst nicht nur eine Beratungsfirma gegründet, sondern gleich auch noch ein Unternehmen für Cloud-Dienstleistungen und eine Firma für Schokoladenfrüchte.
Wir hatten immer gelernt, man soll sich fokussieren. Das habe ich damals bewusst in den Wind geschrieben, weil ich dachte, nee, ich will mich jetzt nicht fokussieren, ich mache jetzt mal alles drei und gucke, was passiert. Und jetzt, 17 Jahre später, gibt es immer noch zwei von den Unternehmen. Also das war auch passend. Aber das heißt im Grunde für alle, die gründen, machen sie das, wo sie richtig Bock drauf haben.
Sie sagen, von den drei Unternehmen bei Ihnen gibt es noch zwei. Das heißt, eines gibt es nicht mehr. Muss man auch ein bisschen Mut haben, zu scheitern?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sich jetzt auch in Deutschland verändert. Also man darf inzwischen scheitern. Es wird nicht mehr ganz so schlimm gesehen wie vielleicht vor 10 Jahren noch. Ich glaube, was wichtig ist, um nicht wirklich völlig ins Desaster zu laufen, sich nicht nur einen Businessplan zu schreiben für die guten Zeiten, sondern auch so Umkehrpunkte zu haben. Nach dem Motto, wenn ich das bis dahin nicht schaffe, dann Stopp, dann Plan B. Und Plan B können für unterschiedliche Sachen sein, das kann aber auch heißen, ich höre auf.
Ans Aufhören denkt Benjamin Bruder nicht, obwohl er zunächst mit seiner Idee gescheitert ist. Er wollte die Leistung von Amateurfußballern auf dem Platz erfassen und analysieren, wie viel sie laufen, wie schnell sie im Spiel oder im Training laufen, wo sie sich in bestimmten Spielsituationen auf dem Platz befinden. Trotz eines Stipendiums der ESA in Darmstadt hat es zunächst nicht geklappt. Aufgegeben hat er aber nicht und dann einen neuen Partner gefunden, Patrick Haas. Mit ihm hat er dann gemeinsam ein System entwickelt.
Die Amateure schauen natürlich immer nach oben, schauen, was machen die Profis. In der Kreisliga wird der gleiche Fußballschuh getragen wie in der Champions League. Und genau auf diesen Trend setzen wir. Und das sind Daten, die bis heute nur die Profis haben. Und dank unseres Systems kann das mittlerweile jeder Spieler der 300 Millionen Amateurkicker weltweit sich zulegen und damit diese Daten auch aufzeichnen. Deshalb haben wir jetzt seit einem Jahr ein Produkt am Markt, was wirklich keine Grenzen kennt. Nicht geografisch, nicht was das Alter betrifft und auch nicht was die Spielklasse betrifft. Das Besondere bei uns ist, dass wir das einzige System weltweit sind, das den Spieler nicht zwingt, etwas um den Oberkörper herumzutragen. Kein Brustgurt, keine Weste, kein Sport-BH, sondern eben auf Hüfthöhe ein Wearable Device, also ein Tracker, platziert, der die Daten aufzeichnet. Die werden nach dem Spiel ausgelesen über unsere Smartphone-App und wenige Minuten später sieht man eben die eigene Auswertung, wie bei einem Profi, auf dem eigenen Bildschirm. Das kann am PC sein, das kann am iPad sein, das kann am Smartphone sein.
An was für einem Punkt sind Sie? Suchen Sie noch einen Kreisligisten, der das auch macht?
Es gibt noch keine Profivereine, die das nutzen und das wird vermutlich auch so bleiben, weil wirklich unsere Zielgruppe jetzt sich unterhalb des Profisports beginnt. Und wir haben mittlerweile über 70 Teamkunden und über 3000 Einzelspieler, die das Produkt bereits nutzen. Also seit Februar arbeiten wir mit der Real Madrid Fußballschule zusammen und dadurch ist unser System dieses Jahr in knapp 250 Trainingscamps von jeweils einer Woche in ganz Europa zum Einsatz gekommen.
Benjamin Bruder sagt, sein Unternehmen Tractic habe mittlerweile in Frankfurt und in der Schweiz rund 25 Mitarbeiter. Stefan Kraus ist in einem ganz anderen Bereich tätig. Er hat Erfahrungen als stellvertretender Geschäftsführer einer Restaurantkette mit 30 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt und hat dann vor gut einem Jahr gemeinsam mit Mario Sebastian Fertig die Hova Management GmbH gegründet. In ländlichen Regionen, etwa im Vogelsberg oder der Rhön, pachten sie Landgasthöfe und betreiben sie. Offensichtlich erfolgreich. Innerhalb nur eines Jahres sind es 7 Landgasthöfe geworden.
Wir haben insgesamt 60 Mitarbeiter. Davon sind aktuell 2 Auszubildende, eine Mutter in Teilzeit und ein Mitarbeiter für den Bereich Büromanagement.
War das dann auch nochmal schwierig, in diese Rolle des Arbeitgebers zu schlüpfen, Verantwortung für Beschäftigte zu übernehmen? Weil für die hängt natürlich auch was daran, dass das Konzept funktioniert.
Das denke ich eher nicht, weil der Herr Fertig und ich sind ja schon aus verantwortungsvollen Positionen auch gekommen und haben uns dann auch zu dieser Gründung entschieden. Ich glaube jetzt schon mit den einzelnen individuellen Konzepten ist es natürlich auch schwierig, dann immer so zu jonglieren, dass alle zufrieden sind. Ich glaube, das ist dann auch die Hauptaufgabe, die wir aktuell haben, dass das ganze Konstrukt insgesamt stabil ist und Fundament hat. Aber prinzipiell fällt es mir immer noch ein bisschen schwerer, Arbeitgeber zu sein als Arbeitnehmer, muss ich sagen.
Mit 60 geschaffenen Arbeitsplätzen in nur einem Jahr hat Stefan Krause den Gründerpreis in der Kategorie Jobs gewonnen. Immerhin 80 Mitarbeiter hat der Caterer Streetfood aus Frankfurt. Jan Dinter hat das Unternehmen 2013 mitgegründet. Das Besondere, Catering heißt hier nicht einfach, dass ein Buffet aufgestellt wird, sondern es wird live für bis zu 2500 Gäste gekocht. Auch Jan Dinter musste bzw. muss noch immer in die Rolle als Arbeitgeber reinwachsen.
Anfang 2013 gab es 2 Arbeitsplätze, nämlich mein Mitgründer Oliver und mich. Und wir sind heute 2017 bei 80 Mitarbeitern. Bei so einem schnellen Wachstum braucht es auch, und in unserem Fall privater Investoren, die diesen Wachstum finanzieren. Wenngleich wir dieses Jahr operativ profitabel sind, reicht das Geld natürlich nicht aus, um diesen Wachstum und auch den weiteren, den wir vorhaben, zu finanzieren.
Wie groß wollen Sie denn noch werden?
Also wenngleich wir von den ca. 1000 Veranstaltungen, die wir dieses Jahr bekatert, werden 90% im Umkreis von Frankfurt machen, haben wir vor, geografisch zu wachsen. Das ist fest geplant. Es steht für uns fest, dass wir in den großen Städten neben Frankfurt, München, Berlin und Hamburg auch vertreten sein müssen. Aber ich glaube auch, dass wir weitere kleinere Hubs brauchen.
Das heißt, bei den 80 Mitarbeitern wird es nicht bleiben?
Nee, definitiv nicht. Auch schon nächstes Jahr nicht. Wir glauben, dass die Pläne, die wir bis 2020 haben, werden ca. 300 Arbeitsplätze entstehen.
Dieser Schritt, tatsächlich auch für so viele Menschen als Arbeitgeber verantwortlich zu sein, ist das ein großer Schritt gewesen? Mussten Sie sich da irgendwie eindenken, dran gewöhnen?
Ja, und ich glaube auch nicht, dass wir damit fertig sind. Also diese Verantwortung hast du. Und diese Verantwortung spüren wir auch jeden Tag. Also gerade am Anfang, da warst du mehr oder weniger nur für dich verantwortlich. Ja. Funktioniert deine Idee? Und wenn sie nicht funktioniert, ja, ist deine Kohle weg. Dann hast du es nicht geschafft, deine Business-Idee zum Fliegen zu bringen. Das kann man für sich ausmachen. Heute bei 80 Mitarbeitern trägst du natürlich die Verantwortung, denkst über manche Entscheidungen auch nochmal zweimal nach und wägst Chancen und Risiken nochmal genauer ab, weil die verlassen sich auf dich. Die investieren jeden Tag ihr Herzblut, ihre Zeit, und da ist es nur das Mindeste, dass man Beständigkeit dafür zurückgibt.
Haben Sie sich da mit Blick auf Mitarbeiter von außen Hilfe geholt?
Ja, haben wir. Ein ganz banales Beispiel ist, ich habe, bevor ich Streetfood gegründet habe, vorher nie Bewerbungsgespräche geführt, weil ich immer selbstständig war und in keinem Angestelltenverhältnis war. Heißt, das musste ich auch erst mal lernen. Also wir haben jetzt Einstellungen vorgenommen auf der Position, da haben wir 80 Bewerbungen bekommen, und natürlich hätte man dafür leicht einen HRler einstellen können, der das seit Jahren macht und das abnimmt und sicherlich im Zweifel auch besser macht als ich. Und so ist es an uns selber hängen geblieben und wir mussten es selber machen.
Sagt Jan Dinter, der 2013 das Catering-Unternehmen Streetfood in Frankfurt mitgegründet hat. Markus Weidner, der vor 15 Jahren die Hessischen Gründertage und den Hessischen Gründerpreis mitentwickelt hat, sagt, nach dem eigentlichen Gründen sei es besonders schwierig, irgendwann in die Rolle des Chefs, des Arbeitgebers zu schlüpfen.
Das ist eine der größten Herausforderungen, wenn das ganze Geschäft läuft, man hat seinen Markt gefunden, die Finanzierung, alles steht, und dann diesen Rollenwechsel, dass ich plötzlich der Chef bin. Sobald externe Mitarbeiter, meine Mentalität muss ich weiterentwickeln, muss ich ändern, dass ich eben der Unternehmer bin, der sagt, hier geht's lang, das sind die Rahmenbedingungen, so arbeiten wir. das sind unsere Regeln, die muss ich auch kontrollieren, dass die eingehalten werden, muss ich sanktionieren. Und da bedarf es wirklich einer intensiven Entwicklung, um von einem Gründer zu einem Chef zu werden.
Chef, diese Rolle kann man auch ganz unterschiedlich ausfüllen.
Das Wichtigste beim Chefsein ist, dass ich das so tue, wie es für mich passt. Es gibt autoritäre Chefs, die sind sehr gut, und es gibt kooperative Chefs, die sind sehr gut. Das Entscheidende ist, dass ich meine Mitarbeiter dazu anleite, die Unternehmensziele zu erreichen. Dazu muss ich natürlich die Unternehmensziele klar haben, ich muss sie deutlich kommunizieren und dann meinen Weg finden, wie ich meine Mitarbeiter am besten erreiche. Und dann muss ich auch feststellen, dass manchmal Mitarbeiter nicht zu mir passen, zu dem, wie ich Leute führen will. Dann muss man sich im Zweifelsfall auch trennen. Und das heißt nicht, dass das ein schlechter Mitarbeiter ist. Nur wenn jemand einen autoritären Führungsstil braucht, wenn er klare Ansagen braucht, ich aber sehr kooperativ führe, dann wird er in meinem Unternehmen verloren gehen. Umgekehrt genau das Gleiche. Jemand, der kooperative Führung haben will, der partizipativ geführt werden will, der mitwirken will und ich sage, so und so und so wird es gemacht, der wird auch bei mir nicht glücklich. Keine Wertung der Mitarbeiter, sondern einfach nur der Führungsstil und die Mitarbeiter, das muss zusammenpassen.
Tom Plümmer hat mit seinem Unternehmen Wingcopter, das in Darmstadt Drohnen herstellt, im Moment nur wenige, vor allem freie Mitarbeiter. Das Unternehmen vergibt Aufträge nach außen. Aber
der nächste Schritt ist jetzt, dass wir Leuten ermöglichen, bei uns zu arbeiten, und die haben extrem viele Freiheiten. Also wir sind da nicht der standardhierarchische Konzern, der von oben draufhaut, sondern wir sind auf Augenhöhe. Leute können bei uns die Vorschläge einbringen. Wir haben jetzt einen eingestellt letzte Woche. Der baut heute schon ein neues System, was er uns vorgeschlagen hat, wo er gesagt hat, da kann ich noch mal ein bisschen optimieren. Eine kleine Version. Und toll, super, mach mal. Finden wir gut. Also ja, am Ende muss es halt schon Sinn machen, aber wenn das Sinn macht, dann sind wir da ganz offen für neue Ideen und neue Richtungen. Und das Risiko und die Verantwortung, klar, die wächst, umso größer es wird. Wir haben das Ziel, dass wir viele 100 Leute irgendwann einstellen. Ich sag mal, das ist schon dann irgendwann eine riesengroße Verantwortung, aber ich habe auch Lust darauf. Also ich glaube, man muss sich trauen und Lust darauf haben, aber dann kriegt man das hin.
Tom Plümmer jedenfalls geht zuversichtlich in die Zukunft seines Unternehmens. Und die Statistik gibt ihm da recht, sagt Markus Weidner.
Wir haben gerade jetzt zum Mini-Jubiläum, zu 15 Jahren des Gründerpreises, da haben wir eine kleine Erhebung gemacht. Und es ist so, dass von 135 Preisträgern aus den letzten 15 Jahren, dass bis auf 11 noch alle am Markt sind, und von den 11, die sind 8 aus Krankheit und Alter ausgeschieden und nur 3 haben tatsächlich aufgehört, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Also es ist eine Quote von unter 2%.
Eine Garantie gibt es nicht. Der Weg von der Idee zum Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen kann aber gelingen. Das war die Sendung HR Info Job. Mein Name ist Lars Hofmann.